Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den Anschlägen vom Freitag hat Norwegens Ministerpräsident Stoltenberg umfassende Aufklärung versprochen. Das gelte auch für die Arbeit der Polizei, an der Kritik laut geworden war. Zugleich versicherte Stoltenberg, sein Land werde sich nicht einschüchtern lassen. Der Gewalt solle mit noch mehr Offenheit und Demokratie begegnet werden. Bei den Ermittlungen haben die Behörden bisher keine schlüssigen Hinweise darauf entdeckt, dass der geständige Attentäter Komplizen hatte.
Er ist noch immer sichtlich mitgenommen. Der Regierungschef spricht vor der internationalen Presse von seinen Tränen und wie es ihm hilft, anderen Trost zu spenden. Es gebe ein Norwegen vor und eines nach den Anschlägen. Doch trotz dieser Veränderung, das betont Stoltenberg, soll das Land an seinen Werten festhalten. Es ist absolut legitim, verschiedene Ansichten über norwegische Einwanderungs- und Integrationspolitik zu haben. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, ob Gewalt akzeptabel ist, und das ist sie nicht. Der Premier will eine Untersuchungskommission zu den Anschlägen einsetzen. Dann soll auch die Arbeit der Polizei überprüft werden. In der Nähe der Insel Utøya berichtete ein Beamter erstmals von der Festnahme Breiviks. Wir kamen in ein Waldstück und direkt vor uns stand der Täter mit den erhobenen Händen hoch über dem Kopf. Der Attentäter, der jetzt hier im Gefängnis in Bærum sitzt, in der Nähe von Oslo, konnte ganz normal festgenommen werden, wie wenn er darauf gewartet hätte. Wie groß die Verunsicherung ist, zeigte ein Vorfall heute Morgen am Hauptbahnhof. Ein Mann hatte ein Gepäckstück in einen Bus getragen und war dann weggegangen. Der Bahnhof wurde geräumt. Zum Glück war es ein Fehlalarm. In der Osloer Innenstadt ziehen die Menschen nach wie vor zum Anschlagsort. Die Trauer hält an. Doch zugleich beginnen im Regierungsviertel die Aufräumarbeiten. Norwegen versucht langsam in die Normalität zurückzufinden. Regierungschef Stoltenberg hat dafür den richtigen Ton getroffen. Seine Botschaft der Gewalt mit einer noch offeneren Gesellschaft zu begegnen, findet hier viel Unterstützung. Noch nie war der Premier so beliebt wie jetzt.
Bei uns im Internet finden Sie weitere Informationen, unter anderem ein längeres Gespräch mit unserer Korrespondentin Claudia Buckenmeier, wie immer unter tagesschau.de. In Deutschland konzentriert sich die Diskussion über Konsequenzen aus den Anschlägen auf eine strengere Überwachung von Rechtsextremisten, vor allem im Internet. Dazu kommt jetzt vom Bund deutscher Kriminalbeamter ein Vorschlag. Über eine Software sollte jeder Nutzer einen Alarmknopf installieren können, so die Anregung des BDK. Damit könnten Seiten mit jeglichen extremistischen Inhalten fotografiert und an eine Zentrale weitergeleitet werden. Vertreter der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft haben in Berlin darüber beraten, wie dem verschuldeten Griechenland zu mehr Wachstum verholfen werden könnte. Dabei ging es nach Angaben von Wirtschaftsminister Rösler ausdrücklich nicht um weitere Gelder, sondern darum, die Bedingungen für Investitionen zu verbessern. Dazu solle dem Land geholfen werden, Bürokratie abzubauen, die Rechtssicherheit zu stärken und Finanzierungsprobleme zu beheben.
Kistenweise Solarmodule. Seit 4 Jahren liefert Kurt Krannig deutsche Solartechnik an Installateure in Griechenland. Das Geschäft läuft gut, der griechische Markt wächst, doch die Banken sind misstrauisch. Die Kreditklemme für Investoren hat Folgen.
Es werden Bautermine verzögert oder es müssen Bautermine auch abgesagt werden, weil die Finanzierung von Bankenseite nicht steht.
Dazu kommen langwierige Genehmigungsverfahren und zu viel Bürokratie, abschreckend für viele deutsche Unternehmer. Der Wirtschaftsminister hat sich ihre Bedenken heute angehört. Rösler verspricht Abhilfe, aber keine neuen Steuergelder.
Es geht hier nicht darum, dass wir unser Geld in die Hand nehmen, denn für die Finanzierung, auch in Griechenland selber, wurde ja gerade vor noch nicht einmal einer Woche enorm viel getan, sondern hier geht es um konkrete Projekte, die dann auch schnellstmöglich umgesetzt werden können, auch für unsere mittelständische Wirtschaft.
Keine konkreten Zusagen vom Minister also, nur das Angebot an Griechenland, bei der Modernisierung zu helfen. Kritiker sagen, ein überflüssiger Gipfel. Teilnehmer hingegen loben die Signalwirkung.
Die deutsche Politik hat ein Signal ausgegeben, dass wir Griechenland weiterhin unterstützen und dass die Geschäfte weiterhin reibungslos dort verlaufen können mit Hilfe der Politik.
Die deutsche Politik kann wenig tun. Griechenland braucht einen Aufschwung, aber dafür ist Griechenland im Wesentlichen verantwortlich. Griechenland braucht einen Bürokratieabbau. Sie müssen den Staatssektor reduzieren, im Zweifelsfall auch die Löhne reduzieren.
Der Minister ist überzeugt, nur eine starke griechische Wirtschaft kann auch den Euro stärken. Im August will er mit einer Delegation nach Athen reisen und sein Hilfsangebot persönlich unterbreiten.
Über die Freiwilligendienste in Deutschland ist ein Streit entbrannt. Dabei geht es um Pläne des Bundesfamilienministeriums für die finanzielle Förderung der zwei Dienste. Junge Leute können sich zurzeit für ein freiwilliges soziales Jahr entscheiden oder für den neuen Bundesfreiwilligendienst. Er ist als Ersatz für den Zivildienst gedacht, der mit der Wehrpflicht am 1. Juli ausgesetzt worden war. Nach einem bestimmten Schlüssel sollen Gelder für das freiwillige soziale Jahr nur noch fließen, wenn auch Plätze für den Bundesfreiwilligendienst angeboten werden.
Das Ende des Zivildienstes hatte einen neuen sozialen Dienst zur Folge. Der Bundesfreiwilligendienst BFD wurde vom Familienministerium ins Leben gerufen. Eine Ergänzung zum Freiwilligen Sozialen Jahr FSJ. Das FSJ ist für junge Menschen bis 27 Jahre gedacht. Für den BFD gibt es keine Altersbeschränkung. Dennoch kommt er nur schleppend in Gang. Das soll sich nun ändern. Die Wohlfahrtsverbände wurden vom Bundesfamilienministerium zu einer neuen Vergaberegelung angehalten.
Wir haben letzte Woche, Ende der Woche, erfahren, dass die Bundesregierung uns zwingen möchte, den BFD so aufzubauen in der Koppelung 3:2. 3 FSJ-Plätze bedeuten 2 BFD-Plätze und nur in dieser Koppelung werden die zugesagten Zuschüsse dann auch gewährt. Klingt fast so ein bisschen nach Erpressung.
Ursprünglich gingen die Träger davon aus, dass beide sozialen Dienste unabhängig voneinander geführt werden und sich der neue Sozialdienst noch entwickeln müsse. Die jetzige Vergabepraxis empört die Träger und auch die bayerische Familienministerin.
Ich habe heute an die Träger herausgeschrieben, dass ich sie bitte, diese Weisung zu ignorieren. Denn ich habe gleichzeitig auch dem Bundesfamilienministerium gesagt, so geht es nicht. Das ist in keinster Weise nicht nur nicht besprochen gewesen, sondern wir haben die schriftliche Zusicherung, dass genau diese Koppelung nicht erfolgt. Und deswegen muss diese Maßnahme zurückgenommen werden.
Das Bundesfamilienministerium weist die Kritik jedoch zurück. Die neue Regelung sei mit den Verbänden vereinbart und solle zu einer ausgewogeneren Verteilung der Bewerber für die beiden Sozialdienste führen.
Die Deutschen gehen immer später in den Ruhestand. Das geht aus den heute veröffentlichten Zahlen der deutschen Rentenversicherung Bund hervor. Danach lag das tatsächliche Renteneintrittsalter im vergangenen Jahr im Schnitt bei 63,5 Jahren. Nach Einschätzung der Rentenversicherung zeigen die Reformen der vergangenen Jahre Wirkung. Die Vereinten Nationen haben ihre Luftbrücke zur Versorgung der Hungernden in Ostafrika gestartet. Das erste Flugzeug brachte am Nachmittag Lebensmittel aus dem kenianischen Nairobi in die somalische Hauptstadt Mogadischu. Das Welternährungsprogramm der UN hat sich für die Luftbrücke entschieden, da Lieferungen über Land sehr unsicher sind. In dem von Dürre besonders betroffenen Süden Somalias behindert die Extremistengruppe Al-Shabaab die Helfer.
Am Nachmittag ist es endlich soweit. Das vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gecharterte Flugzeug rollt in Nairobi zum Start, nimmt Kurs auf Mogadischu. Über 30 Stunden hat sich der Abflug verzögert. Der kenianische Zoll verlangte, dass die Frachtpapiere umgeschrieben werden, und das dauerte. Verladen wurden 14 Tonnen Aufbaunahrung, speziell für unterernährte Kinder. Eine Erdnusspaste mit vielen Vitaminen und Mineralien. Die heutige Lieferung soll mindestens 5000 Kinder einen Monat lang ernähren. Weitere Hilfsflüge sind geplant. Wir werden in den nächsten Tagen insgesamt 100 Tonnen nach Somalia bringen. Davon sollen 80 Tonnen in Mogadischu selbst verteilt werden. Allein in der somalischen Hauptstadt warten über 100.000 Menschen auf Hilfe. Die Kinder unterernährt und erschöpft. In Mogadischu sind sie näher dran an den Vorratslagern der Hilfsorganisationen. Wir sind vor der Dürre geflohen. Die Kinder sind krank und müssen auf der Erde schlafen. Sie bekommen nur eine Mahlzeit am Tag. Das reicht nicht. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind allein in Somalia 3,5 Millionen Menschen vom Hunger bedroht. Ein Wettlauf gegen die Zeit. In Mogadischu mag die Verteilung der Hilfsgüter einigermaßen kontrolliert ablaufen. In den von Al-Shabaab kontrollierten Gebieten wird es schwierig. UN-Mitarbeiter dürfen dort nicht aktiv werden. Und auch andere Hilfsorganisationen haben Probleme, vor allem zu den Menschen im Süden Somalias durchzukommen.
Spenden für die Opfer der Hungersnot nimmt unter anderem das Bündnis Entwicklung hilft entgegen. Kontonummer 5151 bei der Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort ARD Ostafrika. Und weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Großbritannien erhöht den Druck auf den libyschen Machthaber Gaddafi. Die britische Regierung verwies heute alle verbliebenen diplomatischen Vertreter Gaddafis des Landes. Zugleich erkannte sie den Übergangsrat der Aufständischen als einzige legitime Vertretung Libyens an. Verbunden mit dem Schritt ist die Freigabe von eingefrorenem libyschem Vermögen in Höhe von umgerechnet 103 Millionen Euro. Ein Streit um die Kontrolle von Grenzübergängen offenbart, wie spannungsgeladen das Verhältnis zwischen Serbien und seiner früheren Provinz Kosovo noch immer ist. Bei Auseinandersetzungen zwischen der serbischen Minderheit im Kosovo und kosovarischen Spezialeinheiten war gestern Abend ein Polizist getötet worden. Der UN-Sicherheitsrat will sich morgen mit dem Konflikt befassen. Es werde jedoch nicht, wie von Serbien verlangt, eine Dringlichkeitssitzung geben, hieß es in New York.
Staatsakt für den gestern getöteten kosovarischen Polizisten in Pristina. Der Aufmarsch eines Großteils der Staatsführung macht deutlich, wie ernst die Kosovaren die Vorfälle an der Grenze nehmen. Und der Aufmarsch belegt auch, dass man die mediale Öffentlichkeit nutzen will, um den Druck auf die serbische Seite zu erhöhen. Immer wieder kam es in den vergangenen Nächten zu Straßenblockaden und Schusswechseln zwischen serbischen Demonstranten und kosovarischer Polizei an den umstrittenen Grenzstationen. Beide Seiten wollten nicht nachgeben. Die Regierung des Kosovo hatte Spezialeinheiten an die Nordgrenze des Landes geschickt. Diese sollten die Grenzübergänge Jarinje und Brinja sichern. In der Region leben mehrheitlich Serben, die sich nicht dem Kosovo zugehörig fühlen und die Autorität der kosovarischen Regierung nicht anerkennen. Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung ist ein Streit um Zollstempel, die Serbien nicht akzeptiert. So können Waren aus dem Kosovo nicht nach Serbien transportiert werden. Die Regierung des Kosovo hat deshalb als Antwort ein Importverbot für serbische Waren verhängt. Der für das Kosovo zuständige serbische Unterhändler forderte, dass die Lösung des Handelsstreits nicht auf Kosten der serbischen Minderheit im Kosovo gehen dürfte, die durch das Importverbot von den Waren aus Serbien abgeschnitten sei. Zwar wurden die Spezialkräfte der kosovarischen Polizei heute wieder abgezogen, doch der Konflikt schwelt weiter. Inzwischen gibt es Berichte, dass einer der Grenzübergänge in Brand gesteckt wurde.
In Russland wüten wieder verheerende Waldbrände. Betroffen sind vor allem wenig besiedelte Gebiete. Dort breitet sich das Feuer mit großer Geschwindigkeit aus. Tausende Helfer sind im Einsatz. Im Sommer 2010 hatten Wald- und Torfbrände mehrere hundert Quadratkilometer Land verwüstet. Die Hauptstadt Moskau lag tagelang unter giftigen Rauchschwaden.
In Russland brennen wieder die Wälder. In mehreren Regionen wie hier bei Rostow im Süden wüten seit Tagen Feuer. Bereits jetzt haben sie mehr Waldfläche vernichtet als im vergangenen Jahr. Doch bislang konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf Ortschaften verhindern. Das Problem ist der Wind. Der dreht ständig, sagt er. Wir tun, was wir können. Nahe der Großstadt Wolgograd reichten die Brände heute bis dicht an einen Vorort heran. Bereits gestern war hier ein Dorf evakuiert worden. Wie im vergangenen Jahr brennen nicht nur Wälder, sondern auch Torfmoore. Zu den Flammen kommt der beißende Qualm. Der hängt selbst über der am Polarkreis gelegenen Teilrepublik Komi. Auch hier Rekordhitze und viel Wind, auch hier brennt der Wald. Im dünn besiedelten Komi schickte man einen Trupp Strafgefangener zum Löscheinsatz. Mit Spaten sollen sie verhindern, dass sich kleine Feuer ausbreiten. In den dichten Wäldern haben die Fahrzeuge der Feuerwehr keine Chance. Das russische Fernsehen zeigte heute eine Feuerkarte. Von der pazifischen Ostküste bis nach Moskau reichen die betroffenen Gebiete. Vor allem in Moskau ist die Sorge groß. Im Sommer letzten Jahres hatte die Stadt wochenlang unter einer Smogglocke gelegen. Bei den schweren Bränden im vergangenen Jahr kamen mehr als 50 Menschen ums Leben. Kritik gab es an der Brandschutzpolitik der Regierung, denn die hatte zuvor trotz großer Proteste die Waldschutzbehörde stark verkleinert.
Und hier nun die Lottozahlen. 11, 12, 16, 26, 32, 35, Zusatzzahl 6. Superzahl 8, die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 4, 0, 8, 7, 5, 6, die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 2, 6, 0, 9, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 28. Juli.
Das Tief über Südfrankreich bringt der Südwesthälfte Deutschlands zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, das Tief über der Ostsee dem Nordosten Regen. Dazwischen gibt es morgen einen breiten Streifen mit Sonnenschein. In der Südwesthälfte gibt es zu Beginn der Nacht noch teilweise heftige Gewitter. Es bestehen Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Nordosten fällt örtlich Regen und dort regnet es morgen zum Teil länger. In der Südwesthälfte entwickeln sich im Tagesverlauf gebietsweise wieder kräftige Schauer und Gewitter. Im übrigen Land scheint häufig die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Schwacher bis mäßiger an der Küste, teilweise frischer Wind aus nördlichen Richtungen, der in Schau- und Gewitternähe stark böig auffrischen kann. Im Vogtland heute Nacht 8, auf Rügen bis 16 Grad. Dort morgen 18, in Sachsen-Anhalt bei Sonne bis 26 Grad. Auch am Freitag im Südwesten zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Im Nordosten ist Dauerregen möglich, sonst recht freundlich. Am Wochenende im Osten regnerisch, im übrigen Land mal Sonne, mal Wolken und nur örtliche Schauer oder Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr mit Tom Buro. Darin stark in der Krise, wie der norwegische Premier sein Volk tröstet und Postkarte aus London, ein Jahr vor den Olympischen Spielen.